weil ich das erlebe und immer wieder auch erfahre und selbst das Gefühl habe, in der Wüste lernt man so viel über Führung, lernt man so viel über Umgang mit Ungewissheit, über Wandel, über Transformation, über Kontrolle und Nichtkontrolle, über Nichtwissen. All das, was es so im Wüstenalltag an Routinen gibt, an Erfahrungsräumen gibt, ist eigentlich sehr schön übertragbar auch auf einen Führungsalltag bei uns.
Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich wir alle Podcast unserer Agentur Shortcuts. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com. Wir präsentieren dir heute ein Gespräch mit Nadja Zeschmann und Martin Permantier. Nadja ist seit über 10 Jahren selbstständige Mediatorin und Trainerin und begleitet Führungskräfte in Schulen, Organisationen und Unternehmen. Sie bietet auch Wüstenretreats in Marokko und im Sinai an und schildert uns in dieser Folge ihre Erfahrungen als Wüstenbegleiterin. Erfahrungen von Stille, Einfachheit und existenzieller Gemeinschaft, die weit über das Wandern im Sand hinausgehen. Ein Fazit dieser Folge könnte ein alter Nomadenspruch sein. Gott gab uns das Land zum Leben und die Wüste, um unsere Seele zu finden. Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab.
Hallo, hier bei Ich wir alle. Ich freue mich heute ganz besonders, Nadja Zeschmann zu begrüßen. Hallo Nadja.
Hallo Martin.
Nadja, heute sprechen wir über deine Ausflüge in Wüsten, die du mit verschiedenen Menschen machst, aber du bist ja auch hier in Berlin in anderen Kontexten tätig.
Genau, ich bin in Berlin, aber auch noch viel in Bayern tätig als Trainerin. Ich mache sehr viele Führungskräfte, Weiterbildungen, Qualifizierungen und sehr viel im Bereich Mindful Leadership, wo es auch um Selbstführung geht, passend zur Wüste. Und einen großen Teil meiner Arbeit widme ich den Schulen und der Arbeit mit Schulleitern und Schulleiterinnen, die Schule wandeln wollen, die Transformationsprozesse in Schulen begleiten wollen. Und da merke ich, da ist eine große Offenheit und Bereitschaft, wirklich in ein neues Denken, in einen Musterwechsel zu gehen. Das ist eine Leidenschaft von mir. Und ein anderes großes Projekt, was ich die letzten 2 Jahre begleitet habe, ist das Sprungbrett Azubi Mentoring, wo es auch darum geht, Azubis in höheren Lehrjahren in eine Führungsrolle zu bringen, nämlich in eine Mentorenrolle für Azubis im ersten Lehrjahr mit Flucht- und Migrationshintergrund. Und in beiden Bereichen bringe ich meine Erfahrungen aus der Wüste ein. Also es ist einerseits dieses Kulturelle, was immer mit reinspielt, die Werte, das Thema Wandel, Transformation, das in der Wüste sichtbar wird und auch Umgang mit Ungewissheit und Nichtwissen oder wie begegne ich etwas Neuem.
Das finde ich ganz spannend, weil das ja so, ich sag mal, die klassische Weiterentwicklungs- oder spirituelle Reise, wie man sie archaischerweise oft kennt, jetzt nicht in allen Kontexten, aber spirituell kommt ja die westliche Kultur aus der Wüste und man ging man ja auch in die Wüste, um sich zu besinnen. Wie bist du denn zum Thema Wüste gekommen?
Ich war einmal in der Wüste mit Agnes von Helmold vor einigen Jahren und da hat sie mich schon begeistert. Da habe ich meine eigenen Prozesse erlebt, da habe ich die Kraft der Wüste erlebt und dann hatte sie aber noch keine große Bedeutung in meinem Leben. Und 2023 habe ich mir eine Auszeit genommen und Auszeit gegönnt und wusste, ich möchte im Sinai starten, aus unterschiedlichsten Gründen und dann aber nur meinem Herzen folgen. Und ich bin tatsächlich nicht mehr weggekommen aus dem Sinai.
Bist du auf den Berg Sinai gegangen? Hat
natürlich
er mit dir gesprochen?
Natürlich. ich war auf dem Berg Sinai, ich war auf dem Mosesberg.
Hast du 10 Tipps bekommen?
Nee, 10 Tipps nicht. Aber immer mal wieder einen wesentlichen, um weiterzugehen und weitere Schritte zu tun. Und genau, ich hatte dann tatsächlich in diesem Dorf St. Kathrin ein kleines Häuschen. Das letzte im ganzen Dorf, was schon eigentlich so halb in der Wüste lag. Ja, und habe mich dort erstmal eingemietet. Und am Anfang war ich da monateweise und irgendwie bin ich dann wieder zurückgekehrt und habe meinen Vermieter wieder gefragt, sag mal, ist mein Häuschen wieder frei? Und hatte gemeint, ja, in 2 Wochen kannst du wieder kommen. Und irgendwann habe ich mich entschieden, so, jetzt miete ich das für ein Jahr.
Mhm. Ach, krass.
Genau, und da war ich wirklich, das war ein sehr, sehr primitives Häuschen, was aber für mich zur Wüste passt, nämlich wirklich zu schauen, zu erfühlen, zu erfahren, mit wie wenig man eigentlich auskommt und was man wirklich braucht zum Leben. Und ich kam da teilweise schon an meine Grenzen. Also die Hauptherausforderung war, es kam nur minimal Strom an.
Mhm.
Und ich musste mich entscheiden zwischen Boiler für Warmwasser oder Waschmaschine oder Kühlschrank oder Heizstrahler. Und im Winter kann es da schon mal kalt werden.
Mhm.
Und dann war ich am Planen, in welcher Reihenfolge ich die Stecker in die Steckdose stecke. Und ja, und tatsächlich eben zu realisieren, was hier so selbstverständlich ist, ist einfach in manchen Gegenden gar nicht selbstverständlich. Und wir haben hier eigentlich einen enormen Luxus, den wieder mehr zu schätzen. Ja.
Und was hat dich daran gereizt, dass du sagst, oh, das ist ja mal spannend, so keinen Luxus zu haben, wo viele ja sagen würden, mein Gott, ich habe zu wenig und jetzt setze ich mich auch nochmal ein Jahr irgendeiner Situation aus, wo ich noch weniger habe. Einmal, dass du das für dich als Wachstumsraum erlebt hast und ja auch dann später Reisen anbietest für andere, dieses Erlebnis auch zu machen. Was war so der Punkt, wo du sagst, ja, das ist ein spannender Erfahrungsraum?
Ja, erstmal tatsächlich dazu, ich habe mir in dem Moment gar nicht so Gedanken gemacht, warum mache ich das eigentlich? Und das kam eher, das Spiegel kam von meiner Mutter, die so, warum tust du dir das an, Kind? Wie schaffst du das? Warum machst du das? Und ich habe gemerkt, es wurde in mir immer ruhiger. Also es wurde stiller, es wurde ruhiger und man ist eingetaucht in wie einen Raum, einen Lernraum, der spiegelt ja auch die Wüste irgendwo wieder ganz physisch, in dem ganz kreativ Neues entstehen kann.
Mhm.
Und da wurden Dinge ganz klar. Also ich habe plötzlich gewusst, ah, die Entscheidung werde ich jetzt so treffen mit Fragen, mit denen ich losgezogen bin. Manchmal tauchten aber auch noch echt alte Themen auf, denen ich mich widmen durfte, die sagen, hey, hier, ich will angeschaut werden, da möchte irgendwas heilen. Und je mehr ich mich dem widersetzt habe, weil ich keine Lust hatte, Widerstände hatte, es kommt dann auch bei den Gruppen immer wieder, wurde es unendlich anstrengend. Also die Wüste lässt einen nicht aus bei so Themen, die bearbeitet werden wollen und um die es geht, um dann tatsächlich in was Neues hineinzuwachsen, in ein Strahlen zu kommen, in eine Größe zu wachsen, in eine Veränderung sich zu begeben. Ja.
Wir hatten ja auch einige hier im Podcast, die von Vipassana-Erfahrungen, Dunkelretreats und solchen Sachen erzählt haben. Das sind ja alles Techniken, wo man sagt, ja, ich versuche mal Reize zu reduzieren und dadurch wird meine Innenwelt sichtbarer für mich.
Mhm. Gibt es in der Wüste bestimmt auch diese Erfahrung, ohne dass ich ins Fasten gehen muss, in die Dunkelheit oder so, ins Schweigen. Es gibt immer wieder Phasen des Schweigens tatsächlich in meinen Angeboten. Es ist kein Touri-Angebot von, boah, ich will mit Quatsch durch die Dünen brettern und irgendwas Geiles erleben. Das ist es nicht. Es geht wirklich um die innere Reise und auch um die Stille und eine sehr meditative Haltung. Beim Gehen, beim Essen, beim Wahrnehmen, also wirklich die Sinne wieder zu wecken und zu öffnen und damit auch tatsächlich was anderes und Neues erfahren, was oft im Alltag, im schnelllebigen Alltag schwer möglich ist.
Ich musste in der Vorbereitung daran denken, eine meiner ersten Wüstenerfahrungen, da war ich 19, da war ich in der Atacama-Wüste.
Mhm.
Nordchile, trockenste Wüste der Welt, da ist wirklich gar nichts und die ist teilweise sehr hoch.
Mhm.
Also hat so Altiplanos, 4.500 Meter und ganz karge Landschaft und da lebte ein Einsiedler, Konrad.
Mhm.
Und ich kannte jemanden, da haben wir den besucht, ja, und der dann auch wirklich da in diesem, Loch mehr oder weniger auf dieser Hochebene gelebt hat, ja, und ich war total fasziniert. Aber was mich wirklich beschäftigt hat und was mich auch stark beeinflusst hat, auch für später, war, dass ich mein inneres Gequatsche so gehört habe. Mhm. Also dieses, ich bin hier in der Landschaft, wo nichts ist, wo es karg ist, wo es schön ist und die Farben in der Wüste sind ja auch ganz fantastisch. Die Lichtspiele, die Nächte, die Sterne, da gerade auf so 4.500 Meter. Aber in mir hat es gelabert. Und dieses Beschäftigtsein fand ich auch ein bisschen demütigend. Und da habe ich mir nämlich dann auch gesagt, nee, also ich will diesen Raum zwischen Reizung und Reaktion vergrößern, weil ich texte mich ja zu. Nee, egal, was im Außen ist und auch wenn nichts im Außen ist, quatscht es in mir, ne?
Ja, und dann fällt es einem erstmal auf, wie viel es eigentlich in einem quatscht, weil man keine Ablenkung mehr im Außen hat, die vielleicht noch lauter ist und die das Ganze irgendwie überschallt. Und das Besondere ist aber, dass ich selbst, aber auch bei anderen immer wieder mitbekommen durfte, es wird irgendwann ruhig.
Mhm.
Und das geht aber nicht, wenn man 2-3 Tage in die Wüste geht, sondern genau, deswegen sind meine Angebote länger. Jetzt Anfang des Monats war ich gerade wieder in der Wüste.
Genau, du kommst frisch aus der Wüste. Wo warst du diesmal?
In Marokko.
Hm.
Genau, im Süden von Marokko. Und genau, irgendwann wird es still in einem und dann kommt so eine Zufriedenheit.
Mhm.
Und ich würde es fast mehr beschreiben. Ich finde, Zufriedenheit kann man hier im Alltag auch immer wieder finden. Es hat fast was von inneren Frieden. Glückseligkeit, das sind irgendwie so große Worte. Aber es ist etwas, was mir bisher vor allem die Wüste eröffnet hat, in dieses Gefühl einzutauchen, wo ich einfach nur bin, wo es ganz still in mir ist und wo ich einfach zufrieden bin mit allem, wie es ist. Keinen Impuls habe, jetzt was zu verändern, einfach in der Annahme, in der Akzeptanz bin.
Jetzt erzähl doch mal ein bisschen von deiner Reise. Mit wie vielen Leuten war der unterwegs? Was ist so passiert? Wie kann man sich das vorstellen?
Diesmal war es eine kleinere Gruppe. Wir waren zu 7 plus 4 Berber, die uns begleitet haben. Ich gehe immer so zwischen, ja, 6 ist die Mindestzahl eigentlich und 12 ist das Maximum.
Mhm.
Und wir treffen uns in Marrakesch, da ist noch ganz schön viel Trubel, da ist der laute Souk, da ist Konsum, da ist alles leuchtend hell. Und dann geht's wirklich recht schnell in einer Tagesfahrt über das Atlasgebirge in den Süden und dann am nächsten Tag nochmal mit Jeeps weiter in die Wüste, in die tiefe Wüste hinein, um wirklich abseits von dem Tourismus zu sein.
Mhm.
Und alleine diese Reise, diese längere Reise, gehört eigentlich schon zu diesem ganzen Prozess dazu, wo man immer mehr zurücklässt, immer mehr hinter sich lässt und tatsächlich in der Oase, bevor wir in die Jeeps steigen und es in die Sanddünen geht, gibt es nochmal diesen bewussten Moment von, ich lasse jetzt meine ganzen Wertsachen zurück. Ich lasse auch meine Identität zurück.
Mhm.
Ich lege meinen Pass ab, ich lege mein Handy ab, ich lege meinen Schmuck ab. Und das ist meistens so ein bisschen rituell gestaltet, jeder für sich von, okay, und das kommt jetzt hier in diese Tasche und die bleibt hier und die kriegen wir wieder, wenn wir aus der Wüste rauskommen. Und das ist für manche schon eine Herausforderung, die gerne ein bisschen Kontrolle haben möchten und zumindest GPS-Signal haben wollen oder im Notfall irgendwen anrufen wollen oder was auch immer. Dann kommt natürlich das Thema auf, ich will die Eindrücke festhalten, ich möchte mein Handy doch mitnehmen, ich möchte doch Fotos machen, ich muss doch berichten, was ich da gemacht habe und auch das zurücklassen und sagen, ich mache das für mich, ich nehme die Bilder nach innen.
Mhm.
Es gibt eine Person, meistens bin das ich, die schon ein paar Fotos macht, es gibt Erinnerungen, ich brauche natürlich auch Fotos für Social Media. Genau, aber es ist nicht so, dass jeder ständig damit beschäftigt ist und im Außen in der Ablenkung, ah, was möchte ich festhalten, sondern es genau um dieses Loslassen geht.
Seid ihr dann zu Fuß unterwegs oder mit Kamelen?
Zu Fuß und mit Kamelen. Mhm. Also wir haben tatsächlich in Marokko eine Karawane. Das heißt, es gibt die Kamele als Arbeitstiere, die, wie viel hatten wir da jetzt, 5 oder so? Die Zelte tragen, die ganzen Kochutensilien tragen, die Matratzen, die Decken, unsere Taschen. So, die werden einfach beladen und dann gibt es die Reittiere. Da gibt es für 2 Teilnehmer ein Kamel. Und sie teilen sich wirklich diese Verantwortung für dieses Kamel und auch das ist Teil dieser Reise von, okay, das ist ein großes, fremdes, mir fremdes Tier, ich weiß nicht, wie der Umgang ist, und es baut über die Zeit ein Vertrauen auf. Man tritt in so eine Beziehung zu diesem Kamel und lernt enorm viel, wenn man sich darauf einlässt. Man lernt über das Gehen, sich hingeben, man lernt die Gelassenheit, man lernt das Durchhaltevermögen von den Kamelen, aber auch tatsächlich die Führung. Wie führe ich denn mein Kamel? Wie folgt das mir? Und man teilt sich eben diese Verantwortung. Das heißt, ich bin verantwortlich zu gucken, dass das Kamel in der Karawane mitläuft. Sei es durch, ich führe es und jemand reitet, oder ich will freilaufen, dann kümmere ich mich darum, dass das Kamel irgendwer anders führt oder es angebunden wird. Ja.
Mhm. Und was motiviert jetzt Leute zu sagen, genau, das wollte ich schon immer mal mit einem Kamel ein paar Tage? Oder wie lange lauft ihr da durch die Wüste lauf?
Wir waren jetzt tatsächlich 8 ganze Tage und 2 halbe Tage unterwegs. Also es ist lange.
Mhm.
Und die Motivation ist sehr unterschiedlich. Teilweise träumen Menschen diesen Traum, also wirklich ganz real, und sehen sich immer wieder in der Wüste mit Kamelen.
Mhm.
Da war letztes Jahr eine, ich glaube, die war kurz über 80, also eine schon recht alte Frau dabei, die sagt, mein Leben lang habe ich immer wieder diesen Traum und ich will seit Jahren in die Wüste. Und sie hatte noch ihren Mann gepflegt, und als der verstorben ist, hat sie sich angemeldet und hat gesagt, so jetzt ist meine Zeit, in die Wüste zu gehen.
Was hat sie gefunden, würde mich jetzt natürlich interessieren.
Wie beschreibe ich das? Es ist manchmal schwierig, das in Worte zu fassen, weil man es einfach im Menschen sieht. Man sieht dieses Aufblühen, man sieht das Herz, das wieder anfängt zu strahlen, und man sieht wie so eine innere Weite und Freiheit, die wieder da ist. Und für sie war das einfach das Erfüllen eines Traums, eines langen Traums, und es war so doll, dieses Glück spürbar, dass sie sich das nicht nur irgendwie eingebildet hat, sondern dass es wirklich für sie ein Geschenk war, das noch zu erleben tatsächlich. Und auch ein Stolz war spürbar, dass sie sich das zugemutet und zugetraut hat, diese Erfahrung in diesem Alter noch zu machen. Ja.
Was sind so andere Motive, dass jemand sagt, ja, so einen Erfahrungsraum gönne ich mir, ich will mich da irgendwie neu erleben?
Also ganz häufig ist wirklich so, oh, ich brauche mal Abstand von allem.
Mhm.
Und dann ist Wüste wie eine große Herausforderung, aber auch das Extrem, was man wählen kann letztendlich, wirklich in die Leere zu gehen, in eine Stille zu gehen. Für manche ist aber auch diese Weite und die Stille was Faszinierendes. Also oft haben wir, wenn wir Wüste hören, so ein romantisches Bild. Manche sind davon geleitet und stellen dann aber fest, oh, so ganz romantisch ist es auch nicht nur. Spätestens dann, wenn der Sandsturm kommt, ist das Bild hinweg. Und wieder andere stehen vor einem Wendepunkt. Also jetzt hatten wir tatsächlich in dieser Karawane einige dabei, die eine nahe Person verloren haben. Entweder ist ein Elternteil gestorben oder eine Partnerschaft auseinandergegangen. Und am Anfang hatte das Thema Verlust oder auch Trauer einfach Raum. Und wir haben dann tatsächlich auch ein Trauerfeuer spontan gemacht, weil wir festgestellt haben, dass das irgendwie viele Teilnehmer verbindet in dieser Gruppe.
Mhm.
Ja.
Und würdest du sagen, dass durch diese Reduktion der Außenreize, oder ist es wirklich eine Reduktion, oder ist es einfach, dass es andere sind? Weil wahrscheinlich ist man dann ja genauso wieder, ach, guck mal hier, guck mal da, guck mal dort. Na, ist ja auch neu im Prinzip.
Ja, es ist beides. Es ist definitiv eine Reduktion der Außenreize und vor allem ein Wegfallen des Konsums und der Ablenkung. Also es ist spannend schon zu merken, oh, jetzt wäre eigentlich der Moment, wo ich mir ein Cappuccino gönnen würde oder das Gläschen Rotwein oder eine Tafel Schokolade oder oh, jetzt wäre es irgendwie toll, zum Klettern zu gehen oder Sport zu machen oder was auch immer, ins Kino zu gehen, Film zu schauen. Da beobachtet man so die inneren Ablenkungsstrategien, die man im Alltag hat, und die funktionieren nicht mehr in der Wüste.
Mhm.
Das heißt, das fällt weg, das ist eine Reduktion an Angeboten, an Möglichkeiten, die man hat. Und gleichzeitig, je nachdem, wie der Mensch sich wirklich drauf einlassen möchte, sucht er sich neue Ablenkungen in der Wüste. Dann ist man auch im Außen, in der Faszination, oh, wie sind denn die Dünenformen, und oh, da läuft ein Babykamel, und oh, da ist dieser tolle Baum und so. Und ich beobachte sehr viel im Außen und ich gehe weg von mir selbst. Und da hatten wir tatsächlich auch eine Person jetzt in der Wüste dabei, wo das manchmal tatsächlich, wenn wir jetzt auf diese spirituelle Ebene kommen, sind auch Menschen dabei, die sich recht weit finden, weil sie so, oh, ich brauche nicht viel, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe, ich gehe einfach in die Wüste aus einer Neugier und sind aber dann sehr im Außen und gar nicht so sehr spürbar. Und da ist es dann oft meine Aufgabe, ein gutes Maß zu finden, da meinen Finger in die Wunde zu legen oder ein bisschen zu provozieren, um die Person auch wirklich in diese innere Reise und die innere Erfahrung zu bringen.
Und auf wen treffen dann deine Teilnehmenden, wenn sie so nach innen gehen? Was sind so Themen, die dann auftauchen?
Erstmal entdecken sie einige Masken. Da habe ich auch immer wieder eine schöne Geschichte dabei, je nachdem, welche dann passt, die einfach wirklich nochmal versinnbildlicht, welche Rollen wir spielen im Alltag, welche Masken von Perfektionismus, Kontrolle, es anderen recht machen, Leistung erbringen wollen, mich nicht schwach zeigen dürfen, auf keinen Fall Unterstützung annehmen dürfen. So, das sind so die Themen, die immer wieder auftauchen. Und dann ist die Frage, versucht man das durchzuhalten in der Wüste und genau in diesem Muster weiterzumachen, dann wird es irgendwann extrem anstrengend. Es braucht in der Wüste mehr Kraft, als es hier im Alltag braucht. Und irgendwann erkennt man, nee, das lohnt sich nicht. Ich öffne mich mal irgendwie für eine andere oder eine neue Erfahrung. Und dann beginnt eigentlich wirklich diese innere Reise.
Ja, das finde ich ein schönes Bild, dass wir normalerweise an Rollen gebunden sind, rollengebundene Teilpersönlichkeiten haben, die eben gewisse Sinnmuster haben, denen wir dann folgen. Oder Personas, wie du sagst, Masken, gerade eben im Business. Ne? Wer muss ich sein? Perfekt, schön, fehlerfrei und so weiter. Und das fand ich jetzt interessant, dein Bild, dass wir ja im Alltag oft nicht merken, dass es da ja auch anstrengend ist, das so rumzulassen. Aber wenn du jetzt den Kontext veränderst, und das kenne ich auch, wo deine Rollen überhaupt keinen Sinn machen, wo du so merkst, ey, wie absurd ist das denn, was ich hier veranstalte, ne? Dann merkst du erstmal, ach so, ja, im normalen Kontext wäre das aber normal und mir wird das Absurde nicht auffallen. Ne?
Ja, und da gibt es wirklich skurrile, lustige Momente in der Wüste, wo Menschen, ich nehme jetzt mal einfach Kontrollmenschen, so denen eine gewisse Struktur, Ordnung, Kontrolle und darüber auch ein Sicherheitsgefühl einfach wichtig sind im Alltag, die haben am Anfang in der Wüste wirklich zu kämpfen. Und jeder wird auf seine Weise kreativ. Im Verhalten zeigt es sich dann zum Beispiel, dass es Personen gibt, die dreimal am Tag ihren Koffer aus- und einpacken in der Wüste. Oder die anfangen, ihre Schuhe zu putzen und von Sand zu befreien oder sonstige Dinge. Und da kommt diese Absurdität irgendwie zum Vorschein, wo man dann merkt, was mache ich hier eigentlich? Es ist schon irgendwie seltsam. Und das ist, fällt einfach hier im Berliner Alltag oder überhaupt im deutschen Alltag weniger auf.
Ja klar, weil wir ja so an Muster gebunden sind, die je nach Kontext vollkommen normal sind, ne, und im anderen Kontext Sinn entleert, aber die wir einfach so weitergeführt werden. Ne? Und das ist ja auch interessant, bei der Selbstentwicklung geht es ja genau darum, ich sag mal, den Sinn, den man mal hatte, loszulassen und vielleicht als Unsinn zu erkennen oder zu umhüllen mit neuen Möglichkeiten, ne, die man vorher noch nicht gesehen hat.
Ja.
Ne?
Und für manche ist das wirklich ein intensiver Prozess. Ich erinnere da eine Frau, die hat das dann festgestellt und die war echt frustriert, dass sie dieses Bedürfnis hat, 3-4 Mal am Tag ihren Koffer aus- und einzupacken, alles auszuschütteln, von Sand zu befreien. Dann hatten wir auch, das war auch in einer Karawane, wo wirklich oft Sandwind und Sandsturm war. Also die war gut beschäftigt. Und trotzdem war ihr Wunsch, dass sie das nicht mehr braucht. Und dieses Erkennen, oh, ich brauche das gerade noch, das gibt mir den einzigen Halt, den ich hier irgendwie habe. Und dann hat sie andere Wege gefunden mit den Tagen und war dann irgendwie ganz stolz, oh, heute war es nur einmal und am Ende war es dann kein Mal mehr. Also da war einfach so in diesem Verhalten in der Wüste schon die Entwicklung sichtbar. Und für andere sind das mehr innere Prozesse, die dann zu einer Klarheit führen oder einer neuen Erkenntnis oder Schritte, die gegangen werden. Das auch sichtbar wird in den Beziehungen in dieser Wüstengemeinschaft, die wir bilden. Wie geht man auf Menschen zu, auf die anderen zu? Wie verhält man sich?
Mhm. Es hat ja immer so was Gruppendynamisches, ne? Wenn du da einen Haufen Fremder zusammenbringst und dann sagst, so, und jetzt sind wir mal alle außer Muster und in Extremsituationen, ja.
Ja, und gleichzeitig habe ich das Gefühl, in einem Seminarraum, wenn ich das provoziere, weil ich genau diese Muster aufbrechen möchte, werden gewisse Ego-Strukturen und so verhaltenstypische Weisen sehr deutlich sichtbar. In der Wüste löst sich das irgendwie auf. Also es gibt selten jemanden, der gar nicht zu der Karawane passt, wo man denkt, oh, das ist richtig anstrengend, sondern da entsteht wirklich für diese Wüstenzeit eine Verbundenheit. Es gibt Raum für alles. Die Wüste ist groß genug, da hat alles Platz, da haben alle Themen Platz. Da braucht man keine Angst haben, oh, ich bin irgendwie zu viel. Also da löst sich einfach vieles auf. Und so dieses Festhalten, das funktioniert einfach gar nicht mehr so sehr. Also ist man eh mit diesem Loslassen beschäftigt und sich einlassen und tatsächlich auch in diese Gemeinschaft eintauchen und die Gemeinschaftserfahrung leben. Und dieses Ich will, ich brauche, ich möchte, wird eigentlich ganz klein und verschwindet fast ganz.
Ja, das ist ja auch so ein Prozess der Selbstentwicklung, also zu sehen, dass ich viele Ichs bin und ein Selbst, einen Raum zu finden, in dem diese Ichs stattfinden können und ich so sagen kann, ja, ein Teil von mir ist so, ein Teil von mir ist so und ich kann überlegen, welchem ich so meine Identität gebe, ne? Und geht ihr denn da auch rein, dass ihr vorher so, ich kenne es so von Vision Quest und anderen Dingen, dass vorher so jemand sich ein Thema setzt und mit dem Thema auf Reise geht oder schaut ihr, was so emergiert, was so kommt? Oder ist es schon so ein geführtes Thema, wo man immer darauf zurückkommt mit Gesprächsrunden? Wie kann ich mir das vorstellen?
Beides. Also am ersten Tag in der Wüste, wenn wir ankommen, leite ich eine Meditation an und wirklich bringe mal die Menschen so mehr und mehr in die Wüste, dass sie langsam landen können. Und dann geht jeder für sich nicht so lange, aber so einen Mini-Schwellengang quasi einfach mal sich führen lassen durch die Wüste und gucken, was begegnet mir eigentlich an Gegenständen und mit welcher Intention bin ich eigentlich hier. Und dann machen wir eine Anfangsrunde und gleichzeitig. Also das ist eine Ausrichtung, das ist ein Fokus, den ich setze für meine Wüstenzeit und gleichzeitig wird es auch wieder losgelassen. Das ist immer dieses in der Wüste, wir setzen eine Richtung, wir geben eine Richtung vor und auf einer anderen Ebene lässt man wieder los. Auch mit dem, ich weiß eigentlich gar nicht, wohin meine innere Reise gehen wird. Ich habe jetzt eine Vorstellung, irgendwie hätte ich gerne eine Antwort darauf und was dann am Ende rauskommt, mal sehen. Und das erinnere ich so schön noch von meiner ersten Wüstenreise. Da war ich ganz klar irgendwie, wollte ich lernen, besser alleine zu sein. Und damit bin ich in die Wüste gezogen, denke mir, der beste Ort dafür, alleine in der Wüste. Und wie gehe ich denn damit um? Und am zweiten Tag habe ich meine Frage nicht mehr verstanden. Und dann habe ich gedacht, was will ich denn da? Warum will ich denn lernen, alleine zu sein? Das ist doch gar nicht mein Ziel, dass ich... Also irgendwie kann ich alleine sein, aber ich will ja eigentlich lernen, mehr in Gemeinschaft zu sein. Und ich will lernen, wie das geht, irgendwie mich wirklich verbunden zu fühlen und auf Gemeinschaft einzulassen und mich nicht mehr alleine zu fühlen. Und somit hat sich dann eigentlich diese Anfangsintention gewandelt. Ja.
Ja, das finde ich total spannend, weil wir arbeiten ja viel in unseren Ausbildungen und Begleitungen mit Entwicklungswünschen. Also jeder soll mal sagen, was ist ein Wunsch, der dich wirklich verändert, der dich bewegt, wo du das Gefühl hast, so, ich bin zwischen zwei Stühlen, zwischen zwei Sinngebungen, ah, ich könnte ja auch ein bisschen mehr so. Und dann sage ich auch immer am Anfang, es kann gut sein, dass wenn ihr euch ein bisschen mit dem Entwicklungswunsch beschäftigt, dass der sich nochmal verändert.
Genau.
Dass das so das Erste ist, was man denkt, so ursache-wirkungsmäßig. Ne? Und dann so in diese dialektische Dynamik kommt und so merkt, nee, das ist das, was ich denke, was es ist, aber in der emotionalen Dynamik ist es was anderes. Deswegen fand ich das jetzt so schön, das anschaulich, wo du sagst, ja, ich will lernen, allein zu sein, aber in Wirklichkeit geht es darum, sich anders in Gemeinschaft zu erleben. Ne?
Ja, genau. Und so ist es eben mit vielen. Und ich habe mir überlegt, als ich hierher gekommen bin, was haben denn diesmal die Menschen in der Anfangsrunde gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Also es ist irgendwie zu Beginn wichtig und dann ist es tatsächlich dieses Loslassen. Und dann ist man damit in Bewegung und man geht damit. Und es gibt immer wieder Check-in-Runden, es gibt Sharing-Runden, weil du das auch gefragt hast, was findet da so statt irgendwie den Tag über in der Wüste, wo man schon mitbekommt voneinander, wo steht jeder, welche Themen tauchen auf. Aber man geht mehr mit dem, was ist jetzt gerade. Und am Ende fügt es sich meistens alles zusammen und man hat so ein Kernthema und ganz viele Erkenntnisse letztendlich dazu.
Das ist ja überhaupt ein interessanter Vorgang, wo ich auch immer so mich frage, ne, diese Mischung, ich nenne es immer so absichtsvoll, absichtslos zu sein.
Mhm.
Wenn du dir kein Ziel setzt, so Richtung Selbstentwicklung, passiert auch nichts.
Mhm.
Wenn du dir eins setzt, dann meist dazu, damit es wieder loslässt. Weil dieser Prozess der Veränderung ist dann, man sagt ja so emergent, es erscheint.
Genau.
Aus dem sich Aussetzen einer Spannung.
Ja.
Ja, ich bleibe in der Spannung, ich bleibe über einen längeren Zeitraum in der Spannung und guck, was dann Neues erscheint. Und um sich in diese Spannung reinzubegeben, brauchst du schon ein Ziel.
Mhm.
Ja, aber das ist meist nicht das Ziel um zu, also Ursache, Wirkung, das kommt
genau
raus. Ne? Das ist manchmal schwer zu vermitteln, weil es ja wie paradox erscheint.
Ja, und ich erinnere gerade eine Situation von einer Schulleiterin.
Mhm.
Oder nein, sie war Konrektorin. Und es ging irgendwie um Fragen, möchte ich in die Schulleitungsrolle hineinschlüpfen oder nicht? Überhaupt, wie möchte ich Schule führen? Wie möchte ich mitgestalten? Sie ist mit ganz vielen Führungsfragen in die Wüste gegangen. Und dann in der Wüste tauchte plötzlich das Thema Scheidung auf.
Mhm.
Also ein ganz privates Thema. Und das ist das, was ich immer wieder erlebe, dass um tatsächlich das Thema oder die Frage beantworten zu können, mit der ich loslaufe, schiebt sich manchmal ein anderes Thema ganz überraschend rein, dass es gilt, als erstes anzugucken und zu lösen oder zu bearbeiten, um dann mich tatsächlich dieser Anfangsfrage zu widmen.
Ja, das ist ja auch das, also wenn ich Kontextveränderung mache und ich sage ja auch immer, mach Musterbrüche, ne, und das ist jetzt größerer und längerer, weil dann wird etwas in dir sichtbar, was du vorher nicht sehen konntest, eine andere Selbsterzählung, eine andere Version von dir selbst, die dir dann so eine neue Perspektive zulässt.
Mhm.
Ja, die, also du kriegst deine Selbsterzählung nicht mehr aufrecht gehalten. Ich bin die, die alles unter Kontrolle
genau
hat und schön Ordnung und schön gepflegt. Und du merkst auch, mit Duschen ist nicht, ne? Kommt
ja
klar. Und dann zu sagen, ah ja, okay, wer bin ich denn, wenn ich nicht meine Selbsterzählung sein kann?
Das ist schön formuliert, genau. Mm. Wer bin ich, wenn ich nicht meine Selbsterzählung sein kann?
Ja. Weil Selbstentwicklung heißt ja auch eine Umerzählung.
Mhm.
Ich war mal der, dann habe ich dies erlebt und jetzt bin ich der oder die, ne? Und habe eine zusätzliche Perspektive aufs Leben. Ne?
Ja.
Was ist denn so dieses Neue, was du für dich erkannt hast oder was auch Menschen erkennen, wo sie sagen, also ohne diese Erfahrung hätte ich das nicht sehen können?
Mhm. Gute Frage, muss ich fast überlegen. Also eines, was mir sofort kommt und was ich immer wieder feststelle, was so ein Überraschungsmoment ist, dass die Wüste so weit ist und leer ist und man sich da schon auch einsam fühlen kann.
Mhm.
Aber man fühlt sich nicht einsam.
Mhm.
Man fühlt sich so verbunden, angebunden und in dieser Weite entdeckt man eine enorme Fülle. Da ist Platz für alles, aber da findet man auch alles.
Mhm.
Und das ist immer wieder ein sehr spannender Moment. Und ich glaube, diesen Raum, der so leer ist, unbeschrieben ist und doch voll, den gibt es sonst einfach sehr selten.
Es erinnert mich an einen meiner Lieblingsfilme, Mein Freund der Krake.
Mhm. Ja, kenne ich auch.
Wo er beschreibt, wie er mit den Bushmen unterwegs ist.
Mhm.
Und er merkt irgendwie, der fundamentale Unterschied ist, wir sind sozusagen, wir gehen in die Natur und die sind die Natur.
Mhm.
Also die sind in diesem Feld drin und nicht so, na, ich gehe mal rein und guck mir das an. Und dann gehe ich wieder raus in meine Stadt. Also ich bin Gast auf dieser Erde, ich bin Gast im Wald, ich bin Gast da. Und dieses so Teilwerden der Natur, der Umgebenden. Und wenn wir, natürlich kommen wir nicht in diesen Raum rein, der Verschmelzung, in dem Bushmen in dieser Welt leben. Ja? Also ganz Teil von dem zu sein, sich gar nicht da rausdenken zu können. Und wir ja so irgendwie in unseren ich sag mal, technoisierten Umgebung sagen, ja, da draußen gibt es irgendwo Natur, aber habe ich was damit zu tun? Oder weiß ich nicht so genau. Mhm. Und dann zu merken, nee, du bist hier drin. Mhm. Und das bringt ja so dieses, ich sag mal, diese ozeanische Entgrenzung. Auf der einen Seite bist du dieser kleine Wassertropfen, wo du merkst, bin ja ein Nichts.
Ja.
Und auf der anderen Seite bist du mit all dem verbunden und Teil davon. Und das merke ich so, sind dann oft so Naturerfahrungen, wo ich das ja, wenn ich Menschen so frage, sag mal, was war denn so eine Seinserfahrung, wo du dich so anders in deiner inneren Bewusstheit erlebt hast, dann ist das zum Großteil Naturerfahrung.
Mhm. Ja, und da kommen jetzt gerade noch zwei Punkte. Also eine weitere Erfahrung ist für mich, dass die Wüste was Umarmendes hat. Für mich teilweise auch was sehr Weibliches, Haltendes, im Schoß der Wüste liegen, allein die Formen auch von den Dünen, aber auch im Sinai, die Steinwüste, die sehr runde Felsformation hat. Das hat so was sehr Haltendes, Umarmendes. Und darin kann ganz viel Heilung geschehen, weil das ist einfach da. Und damit ist man in dieser Energie von dieser Landschaft, bewegt man sich einfach diese ganzen Tage. Und das hat automatisch einen Einfluss auf den Körper, auf die Wahrnehmung, auf das Gefühl. Und da passiert von sich aus, ohne dass ich jetzt irgendwie groß was dazu tun muss, irgendwie ganz viel im Inneren bei den Menschen. Und die alle eigentlich einmal diesen Moment haben, wo sie sich wirklich hingeben und anlehnen und loslassen. In die Düne legen, in den Sand legen, auf einen Stein legen, Augen schließen und dann einfach so in eine ganz tiefe Versunkenheit eintauchen. Ja, und das andere ist das auch, was du ein Stück weit angesprochen hast, was in der Wüste nicht funktioniert, ist, ganz individuell zu sein.
Mhm.
Man braucht diese Wüstengemeinschaft, um in der Wüste zu überleben. Man braucht sich gegenseitig. Und ich glaube, das ist für viele eine besondere Erfahrung. Wie geht das eigentlich? Ich bin Individuum. Ich brauche auch meinen eigenen Raum. Ich brauche auch immer mal wieder Raum, mich zurückzuziehen. Und gleichzeitig bin ich ganz wichtiges und festes Bestandteil von einer Wüstengemeinschaft, die mich auch mit unterstützt und trägt. Und das haben wir einfach häufig selten. Und das ist für viele diese gute Balance zwischen diesen beiden Aspekten ein sehr besonderer Erfahrungsraum, wo sehr viel Heilung auch passiert.
Ja, das finde ich auch ein tolles Bild, weil oft ist es ja so, dass wir assoziieren wir mit Ideologie, mit Regeln, man darf nicht, dem muss ich mich befreien, ich will ein freies Individuum sein, frei von den anderen. Man kann ja so ein bisschen in der Illusion leben, als hätte man mit den anderen nichts zu tun, weil das wir natürlich hier überall um uns so wie so parat steht mit Infrastruktur und allem. Und in so einem Kontext merkst du eben, es gibt kein Ich ohne das Wir.
Ja, genau.
Ja, und diese Idee sehe ich auch so, befreites Individuum zu sein, aber in Verbundenheit.
Ja.
Ja, und das ist ja wie so eine Art Reallabor, wo du das mal in einer Kleingemeinschaft siehst. Ne?
Genau.
Mhm.
Und da gibt es tatsächlich zwei Punkte oder Bereiche in der Wüste, wo das ganz deutlich spürbar wird. Das eine ist beim Essen.
Mhm.
Wir essen im Schweigen. Beim Nachtisch darf dann angefangen werden zu reden. Am Anfang ist das herausfordernd, weil so wie du vorhin schon gesagt hast, da sind noch die ganzen Stimmen, die innerlich babbeln und dann kommt doch irgendwie wieder ein Satz und man möchte doch irgendwie noch was teilen. Aber dieses Essen in Schweigen und mitkriegen, ich esse für mich in Stille, ich nehme bewusst wahr, was ich esse, aber meine Antennen werden so feinfühlig, dass ich mitkriege, wann braucht jetzt wer das Salz, wann braucht jetzt wer vielleicht nochmal einen Nachschlag, wie kommuniziere ich mit meinem Körper, ohne dass es dafür groß Worte braucht. Also da üben wir tatsächlich von Anfang bis Ende so ein ganz bewusstes, das wollen wir hier üben, uns da so zu sensibilisieren. Und man sieht wirklich den Fortschritt über die Tage, wie viel leichter es geht. Und das andere ist, dass es Teppichrunden gibt. Ich nenne die Teppichrunden, weil in der Wüste hat man meistens einen Teppich. Und dann kommt der Teppich in die Mitte und dann gibt es die Möglichkeit, sich auf den Teppich zu setzen und mal das, was man sonst immer so unter den Teppich kehrt, mal auf den Teppich zu bringen. Das finde ich ein sehr schönes Bild, das ich selbst auch mit Agnes in der Wüste erlebt habe und einfach weiterführe. Da kriegt eine Person den Raum für einfach innere Prozesse, wo es Unterstützung braucht. Und zwar nicht im Sinne von, also für mich ist wichtig, nicht jetzt eine Therapiesitzung mit dieser Person zu halten und alle anderen schauen zu, sondern an dem Punkt zu gehen, wo braucht es die Kraft der Gemeinschaft, damit das als Unterstützung wirkt für die Person und die einen Schritt weitergehen kann. Und das sind manchmal ganz spannende Punkte. Also es ist schon sehr individuell und hat auch therapeutische, körpertherapeutische Aspekte und Inhalte. Und dann gibt es immer wieder entweder den Spiegel von der Gruppe oder mal ein gemeinsames Tönen für diese Person oder eine kurze Rollenszenenaufstellung oder einfach ein Standbild, was dann nochmal stärkend ist, also sehr, sehr nonverbal, aber einfach Kraft geben für diese Person und bestärken, den nächsten Schritt zu tun. Und ich suche mir immer diese Aspekte aus, wo ich das Gefühl habe, okay, das hätte jetzt diese Person in einem Einzelcoaching, in einer Einzeltherapie in Deutschland nicht erleben können.
Mhm. Ja klar, weil du in einer anderen Öffnung bist und auch weiter weg von deinen Mustern, ne? Dann sind die Gespräche anders.
Das auch, aber eben auch die Gemeinschaft, die da ist, die mit unterstützt. Wo braucht es wirklich diese Unterstützung der Gemeinschaft, um eine eigene Erkenntnis zu haben, die mich weiterbringt?
Ja, ich habe jetzt Jens Korsen getroffen, war ich in München und der hat das Buch Der Selbstentwickler geschrieben, schon vor 20 Jahren oder so. Und er meinte so, ja, was ich spät erkannt habe, der Selbstentwickler braucht das Gegenüber. Also Selbstentwicklung braucht, deswegen haben wir unsere Wachstumsgefährtinnenkreise und andere Formate. Du brauchst die Sprache und du brauchst die Spiegelung im anderen, aber genauso brauchst du auch diese Stille und mit dir zu sein. Also was du gerade so schön beschrieben hast mit dieser Autonomie, also ich bin alleine, ich bin für mich, ich bin ein Individuum, aber ich bin auch Teil der Gemeinschaft, ne? Und dann dieser Wechsel zwischen dem Stillsein und achten und dem so, jetzt erzähl mal, ne, dass beides wichtig ist. Ne?
Mhm. Ja, und auch dann was in der Gemeinschaft macht, wenn sich jemand wirklich öffnet und auch teilweise sehr verletzlich zeigt oder auch mit Schamthemen auftaucht.
Genau, und du kannst dir nicht entkommen. Ne? So nach dem Motto, tschüss, dann gehe ich jetzt mal raus, gehe zur U-Bahn und weg.
Genau, ich laufe dann mal weg. Nein. Ja.
Ich habe es auch, einmal war ich 2 Wochen in der Wüste und was ich, oder sagen wir mal, eine spezielle Wüste, weil da ein Fluss drin war. Aber was ich auch sehr genossen habe, war 2 Wochen unter freiem Himmel, wo ich gemerkt habe, ich habe noch nie in meinem Leben gemacht. Mhm. Also wirklich jede Nacht unter Sternen und es war eine warme Wüste, da brauchte man keine Zelte. Aber irgendwann lag man da nachts mal im Sandsturm.
Genau. Ja.
Und habt ihr da Zelte oder ist auch freier Himmel?
Beides. Mhm. Also es gibt immer ein großes Zelt, also so ein klassisches Berberzelt, in dem man auch Zuflucht finden kann, wenn dann mal der Sandsturm kommt oder wo es auch mal eng und gemütlich wird, wenn der Sandsturm schon vor dem Schlafengehen aufgetaucht ist. Und wir haben auch so Wurfzelte, irgendwie so Einmannzelte, die aber nie jemand nutzt.
Nee.
Also es gibt in der Mitte dieser Wüstenzeit in Marokko eine Retreat-Zeit, wo man auch in ein Einzelretreat gehen kann oder so ein bisschen, nicht klassisch, aber so ein bisschen Richtung Visionssuche in die Richtung, kann ich auch gleich nochmal was zu sagen. Und da setzen wir dann halt diese Zelte ein. Dann haben die da ein Zelt, aber schläft auch niemand drin. Und das ist aber immer die größte Frage bei den Infocalls, wie, wo schläft man denn dann? Und ich so, ja, unterm Himmelszelt. Wie unterm Himmelszelt? Ich so, ja, du suchst dir dann deine Düne aus und deinen Schlafplatz und dann schläfst du eigentlich unter diesem tollen Himmelszelt. Und das ist tatsächlich gerade in der Sandwüste für mich sehr beeindruckend, weil man hat 360 Grad den Horizont und die Sterne beginnen unten am Horizont und bilden wirklich dieses Himmelszelt über einem. Das Besonderste für mich eigentlich.
Ja, ist ja auch nochmal eine ganz andere Geborgenheitserfahrung, dieses in der Natur sein. Also ich habe lange nicht mehr dieses Wort Himmelszelt gehört. Oh,
ja.
Toll.
Ich habe das da zum ersten Mal verstanden.
Ja, aber erzähl was. Du hast gesagt, es gibt so Elemente von Vision Quest oder Visionssuche, wo man dann auch für sich ist.
Genau, in Marokko, da sind wir einfach auch länger am Stück in der Sandwüste. Im Sinai ist die Reise ein bisschen anders konzipiert. Und da gibt es in der Mitte tatsächlich die Möglichkeit, für 2 Tage und 1 Nacht alleine zu sein. Und das ist aber tatsächlich Teil dieses Forschungsprozesses, geht es für mich darum, noch mehr Gemeinschaft zu erleben, um mich da noch mehr einzulassen, dann bleibe ich im Camp und tauche da nochmal ein mit meinen Themen. Oder geht es für mich darum, wirklich mal alleine zu sein und raus aus menschlichen Verbindungen erstmal und mich zurückzuziehen und nochmal meine innere Reise alleine zu fokussieren. Und dann wird man quasi von den Berbern ausgesetzt. Das klingt jetzt ein bisschen dramatisch. Es wird sehr bedacht gewählt, wo ist ein guter Raum, wo gibt es Tamarisken in der Nähe, wo man dann auch Schatten hat und ein bisschen Windschutz. Und dann werden quasi die Menschen, die ins Einzelretreat gehen wollen, dorthin gebracht. Es gibt ein Sicherheitssystem von einem Stab auf der höchsten Düne in der Nähe mit einem Stück Stoff dran, das ein Zeichen ist von, es ist alles gut. Und wenn die Person Unterstützung braucht, dann wird das Stück Stoff abgenommen. Und das sieht man aus recht weiter Entfernung. Okay, die Person braucht irgendwie was. Das ist so ein bisschen der Sicherheitsanker. Ich habe es noch nie erlebt. Aber das ist auch das, was die Berber brauchen, weil für die ist das ganz komisch. Die sind einfach sehr, als Nomadenvolk, einfach sehr in Gemeinschaft sozialisiert. Und dass da jemand irgendwo alleine in der Wüste ist, ist ganz komisch für sie.
Vielleicht kennen sie die Gefahren.
Sie kennen die Gefahren bestimmt und eigentlich ist es nicht erlaubt, dass Touristen alleine in der Wüste unterwegs sind und so weiter. Also es braucht dann eine ganze Vorarbeit, bis sie sich wirklich drauf eingelassen haben und den tieferen Sinn verstanden haben. Und dann wird man wieder abgeholt nach dieser Zeit und in die Gemeinschaft aufgenommen und jeder erzählt von seiner Erfahrung, sowohl die, die im Einzelretreat waren, aber auch die, die in der Gemeinschaft waren. Und dieses Wieder-Zusammenkommen und die einzelnen Erfahrungen als Geschenk für die Gemeinschaft zusammenzutragen, das ist immer ein ganz besonderer Moment in der Wüstenzeit.
Ist ja auch interessant, ist mir neulich auch mal klar geworden, für viele Menschen hat es das Erlebnis, allein eine Nacht in der Natur draußen zu verbringen, noch nie gegeben.
Genau, ja.
Ja, das ist so wie nicht vorgesehen.
Ja.
Als Lebenserfahrung, ne?
Ja, und manche haben tatsächlich auch Angst vor Dunkelheit. Und gerade wenn Neumond ist in der Wüste, dann ist es wirklich dunkel.
Mhm.
Und da einfach kein Licht zu haben, ist es einfach anders, als in der Stadt zu schlafen.
Fand ich auch beeindruckend. Für viele Leute, für die ist ja auch der dunkle Wald schon mal, geht gar nicht. Neulich sagte, war ich so Unternehmerkreise, sagte so ein Unternehmer, du, wenn ich richtig Stress habe, fahre ich raus und penne Nacht im Wald.
Mhm. Großartig.
Und dann meinte er, und dann bin ich wieder geerdet, ja, dann weiß ich wieder so Leben, ich rieche, spüre und dann habe ich eine Distanz zu meinen Problemen. Das fand ich auch schön, wie er sich ankert in dem Erlebnis, das für manche sehr bedrohlich wirkt und für ihn aber Geborgenheit und eine Art Rückbesinnung beinhaltet.
Ja.
Jetzt machst du das ja schon ein paar Jahre. Wie hat es dich denn verändert? Oder ist das so, naja, ist für mich ja Routine oder ist jedes Mal auch wieder neu und eine Überraschung für dich?
Es ist für mich tatsächlich jedes Mal neu und eine Überraschung. Also ich kann keine Karawane planen. Die Menschen kommen mit ihren Themen. Dementsprechend gibt es unterschiedlichste Interventionen. Es gibt so ein grobes Tagesablaufgerüst. Das ist gleich. Da habe ich auch mehr und mehr eine Routine, aber letztendlich ist es für mich immer wieder ein Lernen von noch tiefer Vertrauen und meiner Intuition folgen. Das hat für mich auch sehr viel mit Führung zu tun oder wie führe ich, wie leite ich in eine Gruppe und da lerne ich jedes Mal wieder was Neues. Dieses Mal hatte ich die Herausforderung, dass die Berber weder Englisch noch Französisch gesprochen haben.
Wie gut ist dein Arabisch?
Das sprechen sie auch nicht so wirklich gut, weil sie sprechen halt Tamassirt, die Berbersprache.
Ah, okay.
Aber mit so ein paar Worten Arabisch und ein paar Worten Französisch und dann haben wir unsere eigene Zeichensprache entwickelt, sind wir irgendwie durchgekommen. Ich habe einfach viel in den Sand gemalt und ich musste da wirklich nochmal anders vertrauen lernen, also loslassen und habe festgestellt und wurde immer wieder überrascht, dass dadurch die Achtsamkeit und Wahrnehmung auf anderer Ebene steigt. Also die waren sehr im Fühlen, die waren sehr mit uns verbunden als Gruppe. Die kamen plötzlich mit Vorschlägen und Angeboten, wo ich gedacht habe, oh, das wäre jetzt toll, aber keine Ahnung, wie wir das irgendwie kommunizieren sollen. Und schon war es irgendwie da. Also es war ganz schön faszinierend. Und das sind immer diese Überraschungsmomente für mich auch, dann in der Wüste, die ich nicht planen kann. Ja.
Ja, das finde ich auch herrlich, wenn man solche Art von Retreats macht. Genau, du kannst es nicht planen. Das heißt, auch in der Leitung musst du die Kontrolle loslassen.
Ja.
Ne? Ich mache auch viele Seminare, wo ich sage, ach hey, früher wollen die so eine Agenda haben, wann sie die Pausenzeiten, 10 Minuten hier, 5 Minuten das, 3 Minuten der Austausch und so. Ich sage, du, ich muss halt ein bisschen gucken, was so im Feld ist, ne, was so entsteht. Und das hat aber auch eine Weile gedauert, mich selbst da so dem anzuvertrauen. Was hilft dir denn dabei? Weil es ja auch ein Loslass für dich in der Leitung zu sagen, ja, ich weiß auch nicht so genau, nur mal gucken.
Ja.
Also wo ist deine Quelle, mit der du dich dann verbindest?
Ja, und das vor allem als Kompetenz zu sehen und nicht als Inkompetenz von, ich habe keinen Plan, sondern eigentlich meine Kompetenz ist, ganz meiner Intuition zu vertrauen.
Mhm.
Und das, was mir dabei hilft, sind eigentlich zwei Wüstenregeln, die ich ganz zu Beginn, bevor sich die Menschen anmelden, kommuniziere. Das eine ist, es dauert alles länger als geplant oder gedacht. Und das andere ist, es kommt oft anders als geplant.
Kenne ich aus der Teamleitung beide Sprüche.
Genau. Ich kenne die noch nicht so sehr irgendwie hier aus dem deutschen Alltag, aber
klar.
Dann hören sie die wieder und denken sie, ja genau, es ist bei uns im Alltag auch so oder auf Arbeit genauso. Und es sind einfach die Wüstenregeln. Und dadurch habe ich nicht mehr innerlich den Stress von, oh, jetzt habe ich das denen aber so kommuniziert oder versprochen und jetzt ist es doch anders.
Das finde ich auch interessant, weil du so gesagt hast, also unser keine Fehler, alles unter Kontrolle, perfekt, geplant, durchgeführt, abgehakt. Das ist ja auch so ein Management-Illusion. Ja, wir können das steuern.
Mhm.
Ja, gewisse Dinge, klar, komplizierte Sachen kannst du steuern, aber komplexe nicht, weiß jeder.
Mhm.
Trotzdem tun wir so, als wäre alles nur kompliziert. Man braucht die richtige Antwort von den richtigen Leuten, die mal mit Kompetenz das entscheiden. Und dann ist das so und du sagst, nee, ist komplex, ist nicht entscheidbar. Ne?
Ja.
Und das ist natürlich auch so eine schöne Referenzerfahrung. Und darum geht es vielleicht auch bei deinem Erfahrungsräumen. Es sind emotionale Referenzerfahrungen, die es dir ermöglichen, dich neu zu fühlen und vielleicht auch neu zu denken und neu zu erzählen. Aus deiner Erfahrung heraus, für wen ist das denn geeignet und bei wem würdest du sagen, ach nö, lass mal.
Für wen ist es geeignet? Für jeden.
Ja.
Nein, stimmt nicht. Es gibt tatsächlich ein paar Krankheitsbilder, darunter fallen Menschen, die schon Psychosen erlebt haben.
Mhm.
Da ist ein großes Achtung und Nein, bitte nicht in die Wüste.
Oh ja. Mhm.
Aber sonst, sage ich, ist es für jeden ein Geschenk zu finden in der Wüste.
Mhm.
Und es gibt tatsächlich einen tollen Nomadenspruch, der heißt, Gott gab uns das Land zum Leben und die Wüste, um unserer Seele zu begegnen.
Hm, schön. Da sind wir wieder am Anfang, ne? Dass das eben auch das klassische Thema ist, ne? In die Wüste gehen, um zu kommunizieren, um in Kontakt mit etwas in sich zu kommen. Ja, muss ja nicht gleich der Erzengel Gabriel dir was durchdiktieren.
Genau.
Und gleichzeitig aber zu merken, da kann ich mich auf andere Art mit mir selbst und anderen Menschen verbinden.
Ja. Mein Fokus ist tatsächlich auch viel mit Führungskräften in die Wüste zu ziehen.
Mhm.
Es wird jetzt auch spezifisch 2027 plane ich das im März, ein Angebot geben für Frauen in Führungspositionen, weil ich das erlebe oder immer wieder auch erfahre und selbst das Gefühl habe, in der Wüste lernt man so viel über Führung, lernt man so viel über Umgang mit Ungewissheit, über Wandel, über Transformation, über Kontrolle und Nichtkontrolle, über Nichtwissen und eigentlich all das, was man so im Führungsalltag braucht, über eine gewisse Standfestigkeit. Also wir machen auch jeden Morgen Körperübungen in der Wüste, weil es braucht wirklich diesen Anker in dem Becken, in den Beinen, in den Füßen, die Verbindung zur Erde, sonst verliert man sich in der Weite. Und viele, die mitkommen, die sagen, oh, eigentlich bräuchte ich das ja im Alltag auch.
Mhm.
Und dann kommt zwar nicht der Sandsturm, aber es kommt irgendwie was anderes Unvorhergesehenes, was einen sehr schnell aus der eigenen Mitte bringen kann. Und all das, was es so im Wüstenalltag an Routinen gibt, an Erfahrungsräumen gibt, ist eigentlich sehr schön übertragbar auch auf einen Führungsalltag bei uns.
Und was sind so Formate, die ihr dann auch in der Wüste zusammen nutzt, wenn ihr zusammen seid?
Also ein Format, was ich immer wieder mit in die Wüste nehme, ist das Social Presencing Theater. Da bin ich auch in einer Austauschgruppe und übe das seit Jahren. Und das ist letztendlich, hat nichts mit Theater zu tun, hat auch nichts irgendwie mit Tanz zu tun. Es ist eine Form der verkörperten Selbstwahrnehmung. Also es schult tatsächlich die Selbstwahrnehmung, die Aktivierung aller Sinne. Und es ist aber gekoppelt mit dem Ansatz der Theory U von Otto Scharmer, wo es darum geht, quasi Altes loszulassen und das Zukünftige zu erfahren oder einzuladen, zu erspüren. Und da eignet sich einfach dieser Raum in der Wüste besonders dafür, weil genau das passiert automatisch. Ich glaube, wir gehen immer wieder durch diese U-Prozesse in der Wüste. Und das Social Presencing Theater, da braucht keine Worte. Ein Format ist das Duett, wo es eher in einen Austausch oder in ein sich aufeinander einstimmen geht, wo man sich gegenübersteht und gemeinsam was Neues kreiert. Also das ist genau dieses vom Ich zum Wir kommt. Und dann gibt es andere, die ein Zukunftspotenzial verkörpern. Und es ist einfach etwas, wo die ganze Gruppe mitwirkt und es eine Bewegung im Raum gibt und am Ende ein Standbild und kurze, prägnante Feedbacksätze, die oft so treffend sind, dann fließen Tränen der Berührung. Und da entstehen oft ganz tiefe Erkenntnisse, die aber dann gleichzeitig so verkörpert sind, dass die Menschen mit diesem Bild, mit dieser Erfahrung tatsächlich nach Hause fahren. Ja.
Jetzt machst du ja zwei Formate, wie ich das verstanden habe. Einmal karawanenmäßig durch die Wüste ziehen, 8 Tage plus 2 halbe in Marokko. Und im Sinai mehr sternförmig irgendwo zu sein und sternförmig Ausflüge zu machen, ist das richtig?
Ja, genau. Und für mich sind diese Wüsten auch sehr unterschiedlich. Mhm. Wie zu Beginn gesagt, ich bin im Sinai gelandet und dann nicht mehr weggekommen. Und für mich hat dieser Ort etwas ganz Besonderes oder etwas Magisches. Und ob man jetzt irgendwie an Religion und die Bibel oder sonstige Geschichten glaubt, braucht es gar nicht. Am Anfang habe ich gedacht, kommen da jetzt nur religiöse Menschen irgendwie mit? Nee. Und alle erleben aber, dass dieser Ort wirklich etwas fast Magisches in sich trägt. Man kann das nicht beschreiben, ich kann das nicht in Worte bringen. Es ist wirklich ein Erleben vor Ort. Wir sind dort in der Nähe vom Mosesberg. Am Ende sind wir auch noch am Mosesberg und die letzte Nacht im Katharinenkloster.
Mhm.
Aber dieser Ort ermöglicht wirklich ein Erkennen. Und eine enorme Klarheit von, oh, wie möchte ich mich eigentlich entscheiden und wie möchte ich irgendwie weitergehen. Die Tradition der Beduinen dort ist wirklich eher so, einen Garten in den Bergen zu haben. Also wir werden auch in einem Garten von einer Beduinenfamilie schlafen und von dort aus zieht man dann quasi in die Landschaft. Und es gibt immer wieder Einheiten, die am Platz sind oder an einem für uns dann rituelleren Platz, wo wir in die Tiefe gehen mit unserer inneren Arbeit und inneren Reise. Und dann gibt es das schon auch in Bewegung bringen und auch mal an körperliche Herausforderungen gehen.
Gibt es eines der beiden Formate, was für Einsteiger besser geeignet ist oder ist das so Geschmäckle?
Werde ich immer wieder gefragt, das ist sehr unterschiedlich.
Mhm.
Einerseits dachte ich, Sinai ist so der erste Einstieg, weil es noch mehr Halt gibt und man einfach durch die Steine eine andere Erfahrung hat und sich nicht so schnell verlieren kann. Man kann auch mehr festhalten, auch ganz physisch.
Mhm.
Und es gibt aber für die ist das eine totale Herausforderung.
Mhm.
Und die sagen, nee, für mich ist Marokko mehr Komfortzone oder die Sandwüste mehr die Komfortzone. Also es ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Und ich erlebe es aber zunehmend, dass Menschen, die mit dem einen begonnen haben, sich dann auch öffnen für die andere Reise und sagen, ja, jetzt werde ich langsam neugierig. Ja, und in der Sandwüste, die habe ich ja schon viel mehr erzählt, ist aber für mich der Unterschied, dass es wirklich dieser Sand, der ist ja nicht hart, man eher so ein tägliches Tiefersinken hat, auch in diesem Gehen und man auch wirklich eher softer, leichter, weicher in sich immer mehr zu dem Kernthema vordringt, um was es eigentlich geht. Und im Sinai, da halten dich diese Felsen und die Steine und du kriegst aber deine Themen richtig klar, schön präsentiert irgendwie. Hier, widme dich mal dem Thema, los geht's.
Ja, ich überlege, Sinai.
Ein weiterer Unterschied zwischen Sinai und Marokko ist, dass im Sinai dadurch, dass ich gelebt habe, einfach ganz viele Menschen vor Ort kenne und tatsächlich auch in diese Reise integriere, dann noch bei einer Familie Abend zu essen oder Frauen, die sehr viel Handwerk produzieren, einzuladen, dass man wirklich die Frauen vor Ort noch unterstützen kann. In Marokko kenne ich noch weniger tatsächlich die Berber und die Familien vor Ort, aber auch da ist es mir ein großes Anliegen, die mitzudenken und zu gucken, wo kann ich sie mit einbeziehen. Und das ist tatsächlich etwas, was beide Reisen verbindet, dass mit den Geldern, die da hinfließen, letztendlich ungefähr um die 10 Familien, manchmal sogar 15 Familien, unterstützt werden durch eine Reise, durch eine Wüstenkarawane oder Wüstenretreat. Und das ist mir ein besonderes Anliegen, da wirklich ganz gezielt vor Ort unterstützen zu können, ohne irgendwelche Zwischenagenturen.
Und wenn du selber so überlegst, naja, jetzt bleibst du ja an dem Thema anscheinend dran, ja, du gehst weiter in die Wüste. Wovon würdest du dich denn selber in dir überraschen lassen wollen? Wenn du so denkst, naja, ich werde ja auch nochmal da reingehen, was ist so deine Neugierde auf dich selbst, die dich so bewegt?
Die Neugierde, die ich noch in mir trage, und das hat damit zu tun, wie ich überhaupt zu den beiden Angeboten kam, das war gar nicht so, dass ich das unbedingt wollte.
Mm.
Und dass ich mir gedacht habe, oh, das wäre doch irgendwie toll, sondern es tauchte eher in einer Meditation auf und dann immer wieder im Sinai, und ich habe mich lange dagegen geweigert. Ich wollte das gar nicht, ich wollte nicht mit Menschen in die Wüste gehen. Und Marokko kam auf sehr magische Weise tatsächlich zu mir. Und zwar habe ich dann angefangen, im Sinai mein erstes Wüstenretreat zu planen, und dann tauchten einige Fragen auf, auch sehr bürokratische Fragen und so. Und dann dachte ich, ach, ich frage einfach mal Agnes von Helmold, mit der ich damals in der Wüste war. Die hat das jetzt über 30 Jahre gemacht. Sie kann Nein sagen, aber vielleicht hat sie auch einen Tipp für mich. Und mit der hatte ich 5 Jahre keinen Kontakt zwischen meiner Wüstenreise und dann diesem Impuls. Und dann habe ich gedacht, nee, jetzt mache ich noch mein Fotoprotokoll für das Seminar fertig und so weiter. Mich wirklich gezwungen, jetzt mich nochmal auf meine Arbeit zu fokussieren. Aber Agnes war sehr präsent. Und dann rief sie an.
Nein.
Also dann war ich ganz irritiert, dass ihr Name auf meinem Display erschien. Und dann bin ich an mein Handy gegangen und habe gesagt, Agnes, hast du mich jetzt angerufen? Sie so, ja. Sie wusste natürlich von nichts. Und dann war ich ein bisschen perplex und habe gemeint, okay, was ist denn der Anlass, warum du dich bei mir meldest? Hm. Und dann meinte sie, du tauchst immer wieder in meinen Gedanken auf in den letzten Wochen bei der Frage, wem ich mein Wüstennetzwerk in Marokko übergeben möchte. Weil ich habe das jetzt über 30 Jahre gemacht, ich bin 73 und ich werde jetzt damit aufhören. Und dann war ich sprachlos.
Na krass.
Und dann habe ich gedacht, okay, scheinbar gibt es irgendwie was Größeres, das den Plan hat, dass ich jetzt deine Aufgabe habe, diese Wüstenreisen zu führen. Und bis dahin war ich noch gar nicht in Marokko. Dann habe ich noch 2 Karawanen zusammen mit Agnes geführt, habe einiges nochmal von ihr lernen dürfen. Wir haben ein wundervolles Übergaberitual gemacht und jetzt führe ich meine eigenen Karawane. Und das ist für mich tatsächlich noch eine Frage, die ich in mir trage. Was ist da meine Aufgabe? Ich weiß es noch nicht. Ich weiß, ich gehe darin auf. Ich weiß, es ist in mir immer was am Leuchten, am Strahlen. Ich kann plötzlich mein ganzes Wissen aus allen unterschiedlichen Weiterbildungen anwenden. Es fügt sich alles zusammen. Ja, es ist ein besonderes Gefühl, aber ich weiß noch nicht, was meine Aufgabe ist.
Ja, es gibt 1001 Geschichte. Ja. Aber sehr schöne Geschichte, freut mich.
Ja,
ja, da danke ich dir. Dann hoffe ich auch, dass das bei dir 30 Jahre wird, die
ja,
du Menschen in der Wüste begleiten kannst und ihnen diese Erfahrungsräume dort eröffnest, die sie mit ihrer eigenen Autonomie und ihrem Selbst in Kontakt bringen, aber auch in der Verbundenheit mit den anderen und der Natur. Ich
ja.
Danke dir.
Danke auch, Martin.
Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwickler. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, Wir, Alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft, findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und noch Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.